Hey Leute, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe meines TechRap-Podcasts. Es geht um Visionen. Besser gesagt um den Visionen-Podcast, den ich gemeinsam mit Florian Lück und dem Stefan Buschmann mache. Da gibt es auch noch einen gesonderten Channel. Ich packe hier immer die besten Teile oder in gestückelten Versionen online. In dieser Folge geht es um die Zukunft des Internets. Und insbesondere darum, wie das ganze Internet angefangen hat. Eine sehr nostalgische Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Ciao. Represent Tech Rap.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Visionen-Podcasts mit dem heutigen extrem spannenden und in der Vorbesprechung schon sehr ausführlich gestaltenden der Zukunft des Internets. Das ist unser Thema heute. Und ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viele Anekdoten aus unserer Jugend, wie das Internet entstand, wie es uns geprägt hat und was wir mit dem Internet und durch das Internet erlebt haben. Und das wird heute unter anderem Thema sein, aber vor allem auch, es dreht sich um die Zukunft des Internets mit all den Facetten, die wir heute besprechen wollen. Dazu in der altbekannten Runde, ich, Florian Lück.
Ich, Florian Grüning.
Und Stefan Buschmann, hallo.
Wunderbar. Wir haben das beim letzten Mal erfolgreich eingeführte Konzept des Frameworks auch heute wieder, diesmal mit Post-its an der Wand. Und da stehen sehr, sehr viele Dinge dran, die sind im Grunde aus meiner Perspektive jedes einzelne Post-it wäre ein Podcast wert. Das wird heute so ein bisschen die Challenge sein, denke ich, all die verschiedenen Facetten abzudecken. Aber was sich immer bewährt hat, ist, und da können wir, glaube ich, in jeder Art von wissenschaftlicher Abhandlung und Geschichtsschreibung blicken, wenn man aus der Vergangenheit lernt, wo man herkommt, und gibt es sehr wahrscheinlich Hinweise darauf, wohin es uns in der Zukunft führen wird. Und das Internet ist natürlich als alltäglicher Bestandteil unseres Lebens ganz, ganz fantastisch dafür geeignet, denn wir sind damit aufgewachsen. Als entweder Florian, du wahrscheinlich Digital Native und wir irgendwas zwischen Digital Native und Digital Immigrant.
Ja,
kann man
genau.
Wobei, ich würde nicht sagen, dass ich Digital Native unbedingt bin. Also ich war so 13, 12, 13, 14, als das Ganze mit dem Internet begann.
Naja, Moment, jetzt müssen wir erstmal, und da sind wir eigentlich schon in der Geschichte und auch mitten im Podcast, wann begann für dich das Internet?
Ja, ich glaube schon so irgendwie so mit 12, 13.
Welches Jahr war das?
So vor 15 Jahren gewesen sein, so 2000, ja. So 2000, 2002, 2003, so in dem Dreh.
Ja. Okay. Ja. Ist das für dich auch so, beginnt das Internet bei dir mit in den Jahren 2003 bis 2005?
Nee, also ich hatte meinen ersten Internetanschluss 2007 und war damit auch schon relativ spät.
Würde ich, ja.
Genau. Also was ich nicht mehr mitgemacht habe, was ich aber durchaus noch weiß und was für viele, glaube ich, auch so der Anfang ist, so diese ganze Usenet-Geschichte. Ja, dir sagt das wahrscheinlich noch was, sagt dir Florian das auch noch was?
Nee, mir sagt das nichts.
Ja. Das war so die erste Zeit, wo es eben so, ja, diese Diskussionsgruppen im Usenet gab und wo es dann eben plötzlich öffentliche Gruppen gab, wo man so in einem E-Mail-artigen Interface eigentlich diskutiert hat. Ja? Mhm. Und so das richtige Internet in Anführungszeichen, also natürlich gab es auch noch vieles vorher. Ne? Es gab den Bildschirmtext BTX, gab diese Mailbox-Szene. Hast du das noch mitgemacht?
Nein.
Fidonet und den ganzen Kram, okay. Na, ich auch nicht, ja. Ich weiß es halt. Ich habe es dann später, als es das noch gab, es aber eigentlich keine Rolle mehr spielte, da habe ich es mir dann so ein bisschen angesehen. Ja, das waren eigentlich alles so die Vorläufer. Und dann gab es eben plötzlich das Internet, wo dann eben echt so dieses Gefühl war, okay, du musst dich halt nur einwählen, ja, Modem, piep, piep, kostet viel Geld, ja, Rechnung musste dann mit den Eltern natürlich diskutiert werden, warum dann die, die Telefonrechnung plötzlich 100, 200 Mark irgendwie waren, ne, so, ja, und man hatte aber sozusagen an einem Strang plötzlich alle Rechner weltweit. Und das war so der totale Aha-Moment für uns. Ne? Und dann kam er eigentlich so, naja, dieser Unterschied zwischen Internet und Web. Ja, und dann übernahm sozusagen das Web. Ja, also vorher war tatsächlich das Internet eigentlich im Vordergrund, was natürlich noch technisch ist, ne? Und E-Mail und so war natürlich auch eine große Errungenschaft. So, und dann eben plötzlich, das war dann so 98 rum, ja, plötzlich fing das an, dass halt alle, beziehungsweise zu der Zeit noch nicht alle, ja, aber dass halt so nach und nach die ganzen Firmen irgendwie ihre Webseiten machten. Ja, und das war wirklich noch eine Nachricht wert, ne? Hast du gesehen, irgendwie jetzt ist Firma X halt auch im Internet, ja, und hat auch irgendwie seine Webpräsenz.
Ja.
So, ja, und da würde ich sagen, da hat quasi so das kommerzielle Internet eben angefangen zu existieren. Ja, also das könnte man vielleicht noch so Web 1.0 nennen. Ja, dass eben plötzlich alle Firmen ihre Internetseiten hatten, dass man als Privatmensch irgendwie seine Homepage machte. Da gab es dann auch komische Blüten, wie zum Beispiel dieses GeoCities.
Ja, ja.
Ja,
was ich kürzlich gelesen habe, was bis vor wenigen Monaten sogar noch in Japan aktiv war.
Tatsächlich.
Okay. Ja, in Japan war das eine sehr, sehr große Nummer und wurde erst vor 3-4 Monaten eingestellt.
Okay, ja. Ja, aber ich glaube, es war nicht mehr in der Form, wie es damals war. Nee. Ja. Ja, aber das fing dann eben an, dass dann plötzlich so Anbieter halt auf der Bühne erschienen, die dir halt ermöglicht haben, deine eigene Homepage im Internet zu machen, mit eben teilweise sehr merkwürdigen Echtwelt-Analogien. Ja, das war eben dieses GeoCities, was dann quasi so eine virtuelle Stadt mit verschiedenen Stadtteilen, die sich dann thematisch geordnet haben. Und es hat natürlich alles vorne und hinten nicht funktioniert, war aber halt eben so ein, ja, so ein großer Hype. Oder woran ich mich noch erinnern kann, ich komme ja so aus dem norddeutschen Bereich, eine ganz, ganz, ganz große Geschichte war die FFN Fun City. Also wo dann eben dieser Radiosender, der in Norddeutschland recht groß ist, ja, FFN, dann irgendwie so den Begegnungsraum im Internet gemacht hat mit ersten Chatrooms und ja, virtuellen Space, wo man sich treffen kann und so weiter. Und das war, ja, das war eben so die ersten Blüten irgendwie und dann später so 2004, da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, kam dann ja so dieser Web 2.0-Hype.
Ja, okay.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den ersten Moment, wie ich das Internet betrat. Ich glaube, ich war 16 oder so, also auf jeden Fall irgendwann Ende der 90er muss das gewesen sein. Genaues Datum weiß ich nicht mehr. Und das war eine Jobmesse in der Rostocker Stadthalle. Und irgendwie wurden wir von der Schule dahin geschickt. Und ein Messestand hatte Internet, ein Computer am Internet.
Ja, genau.
Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn 5 pubertierende Jungs zum ersten Mal vor der Alta Vista Suchmaschine sitzen und sagen, was kennt ihr aus dem Internet? Und das Einzige, was uns eingefallen ist, die einzige URL, die wir eingeben konnten, war rotten.com.
Yeah. Okay.
Und dann standen wir da also am Messestand, ja, um einen Computer herum und sind durch die Rotten.com-Seite gecrawlt. Das war natürlich für den Messestandbetreuer nicht besonders witzig.
Ja.
Aber das war meine erste Begegnung und das ist auch mein erster Eindruck vom Internet gewesen. Krasse Bilder, verstörend. Dieses Internet ist verstörend. Mit 16.
Krass.
Ja.
Ja, Rotten.com. Ja. Meine allererste Interneterfahrung, ich weiß gar nicht, wann das war oder wie das stattgefunden hat. Es war irgendwie plötzlich da, ne, diese AOL-Einlog-Maske, dann das Modem, das gepiept hat, die Rechnung am Ende des Monats, wo man dann verhandeln musste und erklären musste, wie denn so die Kosten tatsächlich zustande gekommen sind und so weiter.
Ich glaube, diese Debatte hatte jeder mit seinen Eltern in der Zeit.
Und ich weiß noch, also wie du in der Schule schon der King warst, wenn du dann reichere Eltern hattest oder Eltern hattest, die da nicht so drauf geachtet haben. Und ne, dann gab es plötzlich Leute, die konnten so ein bisschen Online-Gaming machen. Ne? Natürlich nicht so, wie es heute stattfindet. Aber das fand ich auch schon sehr, sehr krass, Online-Gaming. Und überhaupt zu realisieren, okay, da spielt jetzt jemand anderes als der Computer gegen dich, ne, in diesem Spiel. So, das waren irgendwie so Siedler-Spiele. Ja. Ansonsten halt diese ganze File-Sharing-Sache. Das war auch recht groß und sehr, sehr schnell dann irgendwie so bei mir präsent. So über Casa Sachen runterladen, ne, und mit einer ganz großen Wunschliste ankommen. Und plötzlich war eben alles umsonst.
Ja,
Computerspiele, Musik, Filme, die es im Kino gab, konntest du dir jetzt irgendwie auf dem Computer anschauen. Ja, das war krass. Ja.
Ja, das ist glaube ich, auch der große Durchbruch vom Internet oder vom Web gewesen, dass man sagen kann, okay, große Zugangshürden, die man früher hatte, wurden eingerissen. Es war irgendwie ein von Nerds dominierter Raum, der viele Dinge möglich gemacht hat, für die man nicht, wo man nicht unbedingt wusste, dass das geht. Also jetzt mal als technisch nicht Bewanderter.
Mhm.
Und die extremen Vorteile natürlich durch die ganzen illegalen Downloads und so weiter nutzte. Napster war, ich weiß nicht, wann es genau Napster gab, aber ich erinnere mich, eine meiner ersten Interneterfahrungen war Napster. Und das muss, wenn ich gar, also früher 2000er, wenn ich gar noch in den
Ende
90ern.
Ende der 90er würde ich Ende auch der 90er sagen, sogar. Ja.
Und das muss man sich mal vorstellen. Man erzählte sich in der Schule, da gibt es, du brauchst nur die und die Technik und dann kannst du dich einwählen und du hast den Zugang zu der gesamten Musik, die bisher veröffentlicht wurde. Ein unglaublich großes Versprechen.
Ja.
Also Internetforen waren bei mir jetzt auch noch ganz, ganz groß. Und also
stimmt.
Webseiten, wo es irgendwie Foren gab, wo man sich plötzlich mit Leuten austauschen konnte, plötzlich halt Informationen herbekommen hat, die man sonst nicht so gelesen hat. Ja, also man konnte damals schon recht früh so seine Nische identifizieren.
Genau.
Bei mir waren das Computerspiele, giga.de, da das Forum, oder beim Rappen gab es auch Rap-Foren, in denen wir uns dann irgendwie getroffen haben und gesprochen haben. Das war auch sehr krass, ja.
Naja, also im Grunde das Versprechen, im Internet gibt es einen Raum, in dem man viele Dateien tauschen kann und aber auch Menschen kennenlernen kann, zu denen man sonst keinen Kontakt im Real Life haben konnte. Das war für mich das große Versprechen des Internets der frühen 2000er.
Ja.
Noch weit vor Web 2.0.
Ja, also was für mich auch einfach wahnsinnig im Vordergrund stand, ich habe mich halt eben schon sehr, sehr, sehr früh so für Computer interessiert und fürs Programmieren. Und für mich ging da natürlich eine komplette Welt auf.
Mhm.
Ja, weil vorher war das wahnsinnig schwierig, irgendwie an Informationen zu kommen.
Mhm.
Ja, also ich hatte keine Informatiklehrer, die irgendwie mehr konnten als ich. Ja, sondern ich wusste halt prinzipiell eigentlich an der ganzen Schule irgendwie am meisten über Computer und hatte selber aber immer noch den Eindruck, ich weiß eigentlich überhaupt nichts. Das heißt, ich hatte ein Riesendefizit, irgendwie jemanden zu finden, ja, der mich in meinen Programmierkünsten irgendwie weiterbringen kann. Und damit, dass dann plötzlich das Internet war, ja, konnte ich halt danach suchen. Ja, ja, und bekam plötzlich alle Informationen, alle Themen, die mich irgendwie interessiert haben. Und natürlich, weil dieses Internet eben aus dem technischen Bereich entstanden ist, ist es klar, dass diese Informationen halt auch vordergründig da waren. Na, also zu anderen Themen kam das erst später. Ne? Inzwischen findest du natürlich zu jedem beliebigen Thema alles im Internet.
Total.
Am Anfang war das natürlich eher noch so dominiert von der technischen Seite, aber das war für mich natürlich wirklich der große Moment, dass ich eben ja einfach alle Fragen, die ich hatte, irgendwie im Internet beantwortet bekam.
Ja. Das Internet war auch gerade erst dabei, sich zu befüllen, ne? Weil ja, das, was richtig. Du jetzt gerade ansprichst, wenn ich eine Frage hatte oder so, habe ich halt meistens irgendwie einen Thread oder so geschrieben und dann gehofft, dass irgendjemand darauf antwortet und dann irgendwie, oh Mist, immer noch keine Antwort, immer noch keine Antwort, verdammt, warum antwortet denn keiner auf meinen Thread so, ne? Das irgendwie versucht umzuformulieren oder selber in den Thread nochmal was reinzuschreiben und so.
Um ihn wieder nach oben zu bekommen, ja.
Genau, um wieder oben zu landen in dem Ranking, total. Ja, heute ist das ein bisschen anders, heute ist das Internet schon befüllt.
Naja, ich meine, ja, es war noch nicht befüllt, das Wissen lag noch in den Köpfen der Menschen und deswegen musstest du auch mit Menschen in Kontakt treten, um auch an dieses Wissen zu kommen. Und das hat sicherlich sehr, sehr viele Freundschaften, ich erinnere mich noch ganz gut, das war bestimmt auch sehr, sehr, sehr früh im neuen Jahrtausend, wie ein Mitschüler von mir seine Freundin übers Internet kennengelernt hatte und ich dachte, mein Gott, geht das? Ja, also das ist auch so eine kleine Randanekdote, das fing damit auch an. Ja. Aber ich denke auch, was waren die ersten Personen sozusagen, die das Internet bevölkert haben? Das waren alles Leute zwischen, naja, unser Alter würde ich sagen, also irgendwie zwischen 12 und 25, 30, die hatten alle, also es waren ja jetzt nicht die 60-plus-Leute, die zuallererst das Internet bevölkert haben, sondern es waren junge, dynamische Menschen, die eher progressiv unterwegs sind. Und ja,
wenn wir jetzt von dieser Zeit reden, noch früher war natürlich, also das Ganze ist ja aus dem ARPANET entstanden, ja, okay. Ne? So, okay, weil das lassen wir jetzt
das verbuchen wir mal unter grauer Vorzeit.
Alles klar.
Sondern ich rede von diesen Hype-Jahren zwischen 98 und 2004, würde ich sagen, wo das Internet so richtig steil durch die Decke ging. Also was die Nutzerzahlen anging, was die Penetration, wie man heute sagen würde, angeht in der Bevölkerung. Und auch was die Angebote und die Services angeht. Und das war für viele, also für die, die sich im Internet darum getrieben haben, nämlich relativ immer die gleiche Kohorte, vorwiegend Spaß haben, Leute kennenlernen und Zugangshürden zu urheberrechtlich geschützten Inhalten zu finden oder einzureißen. So. Und das macht dieses Internet, das frühe Internet eigentlich aus. Diese Euphorie-Stimmung, die es gab, die Goldgräber-Stimmung, dass eigentlich alles möglich ist.
Ja, wobei ich schon sagen würde, die Kommerzialisierung fing dann ja relativ schnell an. Wobei ich jetzt noch nicht so unbedingt das meine, was wir vielleicht heutzutage mit Kommerzialisierung des Internet meinen, Facebook und so weiter und Werbung, ne, das kommt alles später. Aber eben erst einmal überhaupt die Firmen fangen an, im Internet Präsenz zu zeigen. Und was wir jetzt hier an der Wand nicht stehen haben, aber was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, es fing dann ja auch sehr schnell diese Dotcom-Bubble an.
Ja.
Na, also das gehört ja genau zu dieser Goldgräberstimmung, ne? Dass man das Gefühl hatte, was das jetzt für Möglichkeiten ermöglicht, eben erst einmal aus kommerzieller Sicht. Ne? Also was heute irgendwie diese Start-up-Szene ist, ja, war eben damals diese Dotcom-Blase, die dann ja auch relativ schnell irgendwie geplatzt ist, ja, aber wo eben das Gefühl war so, ja, also jetzt ein Technologie-Start-up, ja, das Internet ist da, du kannst alles machen, man hatte halt fast so das Gefühl, inhaltlich ist es völlig egal, was du damit machen willst, solange du schreibst irgendwie, das hat was mit Internet zu tun,
ja
dann ist das quasi ein Selbstläufer.
Das ist heute wie mit künstlicher Intelligenz und Deep Learning.
Genau, richtig.
Hat sich nichts geändert. Ja. Investoren beißen immer noch bei den Buzzwords an.
Ja. Also das ist ja mit diesem ersten großen Internet-Hype schon mit drin. Ne? Und auf der anderen Seite gab es dann eben aber auch diesen Hype eben bei Leuten, natürlich die Hacker-Szene ganz vorne mit, aber auch nicht nur, die eben ganz andere Chancen im Internet gesehen haben. Ja, wo es jetzt nicht so sehr um die Kommerzialisierung ging, sondern wo es sehr viel mehr um Stichwort Demokratisierung geht. Mhm. Ja, plötzlich haben wir hier ein Mittel an der Hand, eben dieses Internet. Darüber können wir uns organisieren, ja, auch weltweit. Ja, eben genau dieses Gefühl. Plötzlich habe ich im Prinzip alle Menschen auf der Welt am anderen Ende des Drahts. Ja, so und es ist auch nichts dazwischen, was uns sozusagen behindert. Ja, und damit kam halt das Gefühl, okay, hier ist eine Chance, ja, dass wir quasi an den bisher vorhandenen Hürden vorbei, ja, ganz andere gesellschaftliche Möglichkeiten haben.
Ja, das hat uns, zwei Dinge haben mein Kumpel und mich dazu gebracht, im Internet tätig zu sein. Mhm. Das war 2001. Der eine Punkt war, es gab die ersten großen Verkäufe von Startups in den USA. Und mein Kumpel, der damals schon auch Programmierer, ähnlich wie du, Stefan, großes Interesse daran hatte, was da passiert, und sagte, ey, da kann man mega viel Geld verdienen. Also es war auch ein Business-Aspekt dahinter. Und das für mich wichtige Punkt war, ich kann, ohne einen Verlag zu gründen, ohne super teure Publikationen aufzusetzen, Druckkosten zu haben, Risiko zu haben, kann ich einfach starten. Also die Hürde war extrem gering. Und so haben wir 2001 unsere erste Website gebaut. Im Nachhinein würde ich sagen, da war nie viel Geld drin. Da hätte auch, also es ging um Partyveranstaltungen in Rostock, also auch noch regional. Also keine Chance, damit jemals wirklich ernsthaft Geld zu verdienen. Mhm. Und das habe das immer als Hobby gesehen, mein Kumpel auch. Wir haben das auch immer so beibehalten. Aber das waren unsere ersten ÖG-Versuche und das bedeutete, man brauchte eigentlich nur jemanden oder man selbst so ein bisschen HTML können. Es gab auch so Dreamweaver später, dass es dann relativ einfach war. Irgendjemand, der über den Modem die Sachen auf irgendeinen Server schiebt oder ein Programm, ja, FTP, und einfach rein Content reinknallen.
Ja.
Und schon war man 24 Stunden lang sendebereit oder hat gesendet sozusagen. Und Menschen, das hat sich rumgesprochen, ganz klassisch, Mund-zu-Mund-Propaganda, und Leute besuchten die Seite. Also die Einstiegshürde, irgendwas zu machen, und das verstehe ich unter Demokratisierung des frühen Internets, die Einstiegshürden waren extrem gering, auch finanziell gesehen extrem gering. Konnte man sich als Schüler problemlos leisten, eine Website für 5 Euro im Monat oder sowas zu hosten. Also das sehe ich eigentlich an dieser Goldgräberstimmung. Jeder kann, auch sei es noch so bescheuerter Content, jeder kann starten und jeder hat die gleiche Chance. Also auch eine Art Chancengleichheit. Ohne großes Kapital, ohne Grund und Boden, all das. Mhm. Einfach im Virtuellen neu zu starten. Und das, was du, Stefan, gerade sagtest, so neue Möglichkeiten der Gesellschaft, das verbinde ich damit. Das ist durchaus ein Hauch der Chance gegeben hat, dass im Internet eine neue, offene, freie, gleiche Gesellschaft entsteht.
Ja.
Und wann war das nochmal? Weil es ist total spannend, das gerade so ein bisschen zu hören, ne? Weil diese ganze Dotcom-Bubble habe ich ja nicht so richtig mitbekommen. Also da war ich irgendwie zu jung, um das so zu realisieren und zu verarbeiten und zu verstehen, was da passiert ist.
Also ich würde sagen, die Goldgräberstimmung war zwischen 98 und 2003.
Okay.
Ja. So um den Dreh.
Genau. Diese fünf Jahre waren extrem spannend. Ja. Es gab wahnsinnig viele Leute, die im Internet irgendwas gemacht haben. Und sie haben das nicht vordergründig aus, also ich sag mal, die jüngeren Leute haben das nicht vordergründig aus Business-Perspektive gemacht, sondern einfach, weil es geht. Und die Kreativität in dieser Zeit im Netz war extrem hoch und stark, weil jeder seinen Scheiß online stellte und sich die Community im Grunde so gut organisiert hat, dass du auch Traffic bekommen hast, dass es Verlinkungen gab, wie selbstverständlich. Da gab es dieses Wort SEO noch gar nicht. Und es war halt einfach, die Community hat gedacht, was immer es würdig ist zu verlinken, hat es freiwillig kostenlos verlinkt. Mhm. Und diese Zeiten.
Es gab sogar ein Phänomen, das gibt es in der Form, glaube ich, auch nicht mehr, diese Web-Ring-Geschichte.
Ja.
Na, also, dass ich quasi, ja, heutzutage würdest du im Grunde sagen, dass das ist halt so ein Inhaltsverzeichnis, ja, dass du halt sagst, so, die Webseiten, die zum ähnlichen Thema haben, ja, die finden sich halt in so einem Ring zusammen, ja, und ja also und unten wurde dann quasi immer so ein Banner angezeigt, das halt gezeigt hat, so diese Webseite gehört zu diesem Ring und jetzt kannst du hier zur nächsten Webseite in diesem Ring springen.
Ja,
das also war so eine ganz frühe Verlinkungsstrategie.
Richtig, also das hatte eigentlich jeder, es gab auf jeder Website gab es eine Rubrik, die nannte sich Links, wo man einfach spannende Links gesammelt hat, entweder weil man gegenseitiges Interesse hatte oder weil es einfach coole Links waren. Ja.
Richtig.
Suchmaschinen waren noch bei weitem nicht so powerful, um wirklich die relevanten Informationen rauszuholen, sondern das war einfach auch viel Scheiß dabei. Deswegen, Suchmaschinen hat keiner wirklich ernsthaft genutzt. Was es aber auch schon bei Google gab, erinnere ich mich so 2004 rum, die hatten auch ein großes Verzeichnis. Also ein Schlag Wörterbuch für Internetseiten.
Ja.
Das haben die irgendwann abgeschafft.
Na, das war tatsächlich lange Zeit nicht klar, in welche Richtung eigentlich Suchmaschinen gehen. Also es gab da zwei unterschiedliche Arten von Suchmaschinen. Die eine, die halt wirklich versucht hat, eine Kontextsuche zu machen, ja, also wirklich den Inhalt von Webseiten eben sich anzuschauen und dementsprechend eine Suche zu machen, so wie wir es heute kennen, ja, und dann gab es aber eben noch diese sogenannten Meta-Suchmaschinen, die mit Suchbegriffen gearbeitet haben. Das heißt also, die Idee war, dass du in deinem HTML-Quelltext einfach eine große Menge an Suchbegriffen, an Stichwörtern mitlieferst und dementsprechend völlig klar ist, diese Webseite ist zu dem Thema, also kann die Suchmaschine einfach reinschauen und wenn dieser Suchbegriff halt gesucht wird, alle Webseiten anzeigen, die sozusagen claimen, dass sie was zu dem Thema zu sagen haben. Natürlich ist das ganz schnell auseinandergebrochen, ja, weil halt auch Search Engine Optimization ganz am Anfang, da haben sich die Spezialisten dann natürlich gedacht, ja, dann schreibe ich doch einfach alle Stichwörter rein, ja, die mir einfallen und damit war diese Idee der Meta-Suchmaschine natürlich ganz schnell am Ende.
Ja, ja.
Diese Verzeichnis habe ich auch noch mit der, also da bin ich wahrscheinlich so gerade so eingestiegen. Diese Verzeichnisse auf Google, nachdem man nach A, B, C irgendwie so geordnet.
Ja, oder nach Sport oder keine Ahnung, oder nach Region, nach Städten und so, da gab es tausend Möglichkeiten. Es war ja riesen, keine Ahnung, wie viele Internetseiten es da schon organisiert gegeben hat, aber es war halt eben noch nicht stichwortbezogen.
Das ist schön, dass ihr das miterlebt habt.
Naja, also was heißt schön? Das ist, also da kommen wir jetzt im Grunde auch langsam hin. Das ist ja sozusagen die the Golden Age of the Internet. Und wenn wir uns auch mal ein bisschen langhangeln daran, wie die Internetseiten damals hießen, also ich glaube, die allererste hieß info.cern.ch, also da, wo Tim Berners-Lee, das ist Stefan bestimmt ein großes Vorbild für dich, gearbeitet hat, hat die erste Website gehostet, genau dort. Die kann man auch jetzt immer noch wieder, die ist noch online im Originalzustand. Und das muss irgendwo 89 gewesen sein. Und danach fingen eigentlich die Vorteile vom Internet, finde ich ganz interessant, wie die Gesellschaft oder wie die Marktteilnehmer das Internet verstanden haben. Denn die allermeisten Seiten, die danach kamen, hatten irgendwas mit 24 hinten dran. Ja? Also es war die digitale Verlängerung der Deutschen Bank 24, von Autoscout 24 und so weiter. Also ist, der Kernpunkt war, wir haben keine Öffnungszeit. Das war der große, das große Versprechen. Es gibt uns auch 24 Stunden am Tag, aber nur online. Und danach fing das eigentlich so an. Auch hier würde ich mal über die Domains gehen. So MySpace zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch 2004 oder so entstanden oder 2003. Da war das schon die erste persönliche, der eigene Space, also die eine Personalisierung des Internets stattgefunden. MySpace, ja, also mein eigener Space. iTunes war auch in dieser Zeit, 2001, glaube ich. Und dann kam relativ zügig YouTube, also von My to You. YouTube, ich bin ein Broadcaster, jeder kann Broadcaster werden, jeder kann Sender werden. Bis hin, und da sind wir, glaube ich, eher jetzt so, wo wir alle Webseiten mit We anfangen, WeChat, oder das sogar in die Arbeitswelt geht mit WeWork. Also es ist eigentlich eher eine Gemeinschaft. Jetzt, wenn man 15 Jahre zurückskippt, sagt man, ich bin hier und das Zufallsprinzip entscheidet, ob ihr mich findet oder nicht. Die Zwischenstufe YouTube war, ich bin hier und ich sende zu euch. Also die Internetgiganten haben erkannt, okay, es geht um dich. Und dann sind wir jetzt bei We. Die Frage ist, wo geht das hin? Was kommt nach We? They?
Also ich möchte jetzt noch einen Schritt zurückgehen, weil da ist eine Sache, die wir noch außen vor gelassen haben. Also du hattest ja so ein bisschen so die Meilensteine, ne, jetzt genannt mit in Berners-Lee natürlich. Eine wichtige Geschichte, die aber wahrscheinlich eher nur so im Hacker-Umfeld bekannt ist, ist natürlich noch John Perry Barlow, der halt die Declaration of the Independence of Cyberspace formuliert hat, und zwar im Jahre 1996. Und das ist eben genau dieser andere Bereich im Internet, wo es eben gerade nicht um die Kommerzialisierung geht und darum, da irgendwie, ne, die Möglichkeit zu sehen, viel Geld mitzumachen, sondern eben genau diese andere Herangehensweise zu sagen, das ist jetzt die Möglichkeit, dass wir Menschen uns einfach im Internet treffen können, wo wir einen unregulierten Raum haben, ja, um uns über unsere Ideen auszutauschen und damit letzten Endes eben auch die Gesellschaft ganz krass mit zu verändern und sozusagen diese alte industrielle Welt hinter uns lassen zu können. Ja, und ich würde jetzt tatsächlich einmal außer Wikipedia den Anfang vorlesen, ja, dieser Erklärung of Independence, jetzt in der deutschen Übersetzung. Ja, Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Riesen aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, dem neuen Zuhause des Geistes. Als Vertreter der Zukunft bitte ich euch aus der Vergangenheit, uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid nicht willkommen unter uns. Ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln.
Wow. 1996,
genau. Und das jetzt natürlich aus dem Blick von 2019, wo wir Diskussionen haben eben über die Internetgiganten aus den USA, die alles bestimmen. Ja, ja.
Aber findest du? Also ich meine, jetzt sind wir auch quasi im Jetzt angekommen, so, ne? Ich finde, ich kann immer noch ich sein und mich ausdrücken im Internet, und es gibt nun aber eben natürlich, ja, doch.
Das kannst du so lange, bis irgendein Algorithmus bei Facebook dir sagt, ja, Moment mal, das entspricht aber hier nicht unseren Community-Richtlinien.
Wow, 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 stopp, Halbzeit, okay, okay. Jetzt geht's richtig heiß her, und ihr könnt euch den gesamten Podcast auf der Webseite visionen-podcast.de reinziehen und auch teilweise noch auf dem Channel. Ich werde noch eine zweite Episode zu diesem Thema releasen, beziehungsweise den zweiten Teil. Und ansonsten abonniert hier natürlich auch meinen Channel. So würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann, ciao.